Rügogenossin Gummo.
Gummogenosse Balekta. Da sind
Na,
wir wieder.
da sind wir wieder. Geht's dir gut?
Ja, meine Eltern kommen heute zu Besuch. Ich bin ganz freudig. Die kommen nämlich nicht so oft zu Besuch. Das bedeutet aber auch, nach diesem Podcast muss ich noch ein bisschen aufräumen. Aber es ist halb so wild. Und dir so?
Ich habe heute Nacht leider recht wenig geschlafen. Ich bin von Berlin, also ich war gestern wieder in Berlin und bin abends heimgefahren und dabei hatte ich dann das Vergnügen, zwischendurch über 70 Minuten in Erfurt zu stehen und
Die
in
Deutsche
Erfurt zu
Bahn.
stehen. Also,
Ja.
das war auch schon die ganze Geschichte, wodurch das Ganze etwas länger gedauert hat, als ich es gerne gehabt hätte und ich entsprechend weniger Schlaf hatte, als ich dann zu Hause war. Aber ansonsten auch alles fit bei mir.
Auch so ein leidiges Thema. Ich finde so die Deutsche Bahn, darum soll es ja heute gar nicht unbedingt gehen, aber darüber könnte ich mich auch sehr lange aufregen und darüber streite ich mich auch viel mit Leuten in meinen Kommentaren. Immer wenn ich darüber rede, dass die Deutsche Bahn scheiße organisiert ist, obwohl sie ja im Vergleich zu anderen Ländern noch recht gut organisiert ist, sagen Leute, aber sie ist doch staatlich, was gar nicht stimmt. Sie ist ein Aktienunternehmen, der Staat besitzt die Aktien, aber ein gewinnorientiertes Unternehmen, das ist mir immer sehr wichtig mitzuerwähnen.
Das ist ja das Problem bei privatwirtschaftlichen Unternehmen, dass die einfach auch nebenbei dazu gezwungen sind. Also sie müssen gewinnorientiert arbeiten. Es ist ja jetzt nicht mal so, dass die Bahn sagen könnte, ja, wir sind jetzt gemeinwohlorientiert, und arbeiten entsprechend, sondern sie müssen per Gesetz gewinnorientiert arbeiten. Und ja, das ist ziemlich arsch, ja, bin ich bei dir.
Das ist ganz schön Arsch. Ich versuche gerade gedanklich die ganze Zeit eine schöne Überleitung zum heutigen Thema mir auszudenken. Leider klappt das recht wenig. Wir hatten uns im Vorfeld ein bisschen besprochen, beziehungsweise es lässt sich ja nicht wegignorieren, was gerade weiterhin so auf der Welt passiert. Letzte Woche haben wir ja über die USA und Venezuela gesprochen. Was jetzt natürlich auch sehr präsent ist, sind die revolutionären Bestrebungen im Iran, wo sehr viele hunderttausende Menschen auf der Straße sind und sich gegen das fundamentalistische System im Iran stellen. Und da fragt man sich manchmal, oder ich frage mich manchmal zum einen, was zur Hölle soll noch alles auf dieser Welt passieren? Aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie ein hoffnungsgebendes Bild. So Menschen können sich noch organisieren, so Menschen können noch für die Dinge, an die sie glauben, einstehen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wofür stehen wir eigentlich ein und was hätten wir eigentlich gerne? Ist das eine Überleitung, die halbwegs funktioniert hat?
Du, ich glaube absolut. Ich würde an der Stelle noch eines ergänzen, und zwar, wir hatten ja in der letzten Woche gegen Ende des Podcasts gesagt, wir können ja auch mal darüber reden, was wir, wie wir die Welt denn gut und schön fänden. Und das passt dazu ja auch wieder recht gut. Also, dass wir hier direkt auf unser gegebenes Versprechen, worüber wir mal reden wollen, zurückkommen. Und das passt. Man muss,
Stimmt.
glaube ich, sagen, leider oder vielleicht auch unvermeidlich in die aktuellen weltpolitischen Geschehnisse.
Ja, also ich meine, es ist immer irgendwas los. Ich glaube, also allein dadurch, dass wir das alles online so beobachten können, kommt es einem immer noch mal ein bisschen mehr vor. Ich habe es letztens mal ganz, ganz kurz recherchiert, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich mehr kriegerische und gewalttätige Auseinandersetzungen es mehr gab, als es sie jetzt gibt, aber wir können sie halt live verfolgen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns sowieso jeden Tag belastet und bewegt und prägt auch. Uns sowieso als Menschen, die politischen Content machen. Aber ich glaube, das gibt auch ein anderes Gefühl, so jedem Menschen, auch Leute, die sich jetzt nicht dezidiert täglich mit Politik auseinandersetzen. Aber weil so viele schlimme Dinge passieren, wie du schon sagtest, wollen wir mal über was Schönes reden. Auch mal was Schönes in die Welt bringen. Und da ist, weiß ich nicht, inwieweit wir uns überhaupt unterscheiden, so in unseren Vorstellungen davon, wie eine ideale Welt aussehen könnte. Aber erstmal dachte ich, wäre es vielleicht ganz smart, darüber zu sprechen, was ist überhaupt eine Utopie? Was bedeutet
Richtig,
das?
also dass wir über Utopien reden. Und ich habe vorhin schon kurz rausgehört, dass du da ein wenig recherchiert hast, ne?
Ja, ein ganz kleines bisschen. Auch wirklich nicht viel. Ich bin immer so ein Mensch, ich recherchiere so in sehr viele Dinge rein und habe so ein bisschen das Problem, dass ich deswegen oft Dinge nicht so vollkommen durchdringe. Aber was ich mitgenommen habe von meiner kurzen Utopie-Recherche, ist, dass wir ja vor allem in der Schule, oder ich kann mich zumindest daran erinnern, dass wir in der Schule viel gelernt haben, eine Utopie ist auf gewisse Art auch etwas Unerreichbares, aber so eine Idealwelt. Wir kennen alle dieses Bild, wo alles total technisch ist und fliegende Autos, und das wird ja auch viel als Meme benutzt, so. Und das war in meinem Kopf immer so eine Utopie. Und es gibt es eben nicht. So viel stimmt auch. Also eine Utopie beschreibt ja etwas, was momentan nicht besteht. Aber soweit ich es verstanden habe, bedeutet das vor allem im politischen, politikwissenschaftlichen und soziologischen Sinne auch, ist es mehr ein Analysewerkzeug. Also wenn wir darüber nachdenken, was eine ideale Welt ist, was eine Utopie ist, dann kritisiert es ja auch immer bestehende Verhältnisse, weil wir müssten ja nicht über Utopien nachdenken, wenn jetzt schon alles perfekt wäre. Und dementsprechend ist es ja schon ein bisschen was anderes, wenn man es nicht nur als Vorstellung und Idee, sondern eben als Werkzeug betrachtet. Und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, wir kommen gar nicht umhin, darüber nachzudenken, was wir verändern wollen, weil das ist so das Grundlegendste, ne? Was läuft gerade scheiße? Was könnte besser sein?
Denke auch, dass das, also ich bin da bei dir, die Utopie als ein Werkzeug zu begreifen, halte ich für einen extrem guten und wichtigen Ansatz. Mir fällt auch immer wieder auf, so im Diskurs, auch im politischen, auch im, wenn man so will, innerlinken politischen Diskurs, wie es ja gerne genannt wird, ist der Begriff der Utopie oft ein Begriff, der als eine Art Totschlagargument verwendet wird. Dass gesagt wird, Dinge, wenn sie angesprochen oder gefordert werden oder Umstände, die gefordert werden, dass die als eine Utopie benannt werden und dadurch ja gewissermaßen delegitimiert werden. Ich finde es gerade auch aus diesem Grund und auch noch aus ein paar anderen Gründen sinnvoll, aus deswegen, dass wir uns definieren und klar machen, eben wofür der Utopiebegriff steht. Weil, genau wie du es gesagt hast, dann kann der etwas sehr Wertvolles sein, wohingegen, so wie er oftmals leider genutzt wird, er ja was Negatives darstellt. Also in der Art und Weise, wie er verwendet wird, dann etwas Negatives darstellt, was eigentlich schädlich ist, wo es hilfreich sein könnte. Der Begriff der Utopie, was mir dabei immer recht wichtig ist, ist die Wortbedeutung, also die Wortherkunft Utopie. Ich bin mir jetzt gerade ehrlicherweise nicht sicher, ob aus dem Lateinischen oder Altgriechischen. Es ist mir ehrlicherweise am Ende des Tages auch vollkommen egal. Ich weiß, wofür er steht und was er bedeutet. Die Utopie ist ein Nichtort, also ein Ort, der nicht existiert. Die Utopie beschreibt also einen ganz explizit einen Zustand. Und ein Zustand, der auf jeden Ort theoretisch anwendbar ist. Und das ist etwas, wenn das dann auch noch ein idealer Zustand ist, für mich etwas, das direkt auf ja, kommunistische, zumindest Verteilung der Produktionsmittel hinweist, würde ich mal sagen, beziehungsweise nee, auf eine kommunistische Gesellschaftsordnung für mich hinweisen würde, weil es etwas ist, eben das nicht ortsgebunden ist, sondern überall anwendbar ist und einen ja, Zustand beschreibt. Und genau, das muss dann nicht zwangsläufig direkt dieses Schlaraffenland sein, wie es dann gerne gezeichnet wird, aber am Ende des Tages ist es schon etwas, das in genau so eine Richtung zeigt.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es ist, wir kommen nicht umhin, wenn wir als Sozialistinnen, also ich würde mich definitiv als Sozialistin bezeichnen, darüber nachzudenken, was so der Endpunkt vielleicht sein sollte. Also, das ist ja, wir brauchen als Menschen ja Ziele, auf die wir hinarbeiten können. Allein aus motivationspsychologischer Perspektive ist es. Kann man dem nicht ausweichen. So, wir brauchen etwas, was wir irgendwo zumindest als grobes Ziel haben. Marx, lustigerweise, hat Utopien in seiner Analyse oft abgelehnt. Ich habe hier ein Zitat. Keine Rezepte für die Garküche der Zukunft, soll er wohl gesagt haben. Und er meinte damit, dass wir keine perfekten, fertigen Zukunftsentwürfe eben liefern sollen, sondern vielmehr analysieren sollen, wie die momentanen Verhältnisse sind. Spätere MarxistInnen haben das so ein bisschen relativiert. Ich glaube, mein Verständnis von Marx in die Richtung ist, wir sollten uns jetzt nicht in Idealvorstellungen verlieren, sondern wir müssen eben materialistisch beobachten, womit arbeiten wir, was sind die Zustände, was ist auch historisch irgendwie gegeben gewesen. Und was können wir jetzt tun? Aber dennoch, um zu analysieren, was wir jetzt tun, müssen wir natürlich die Vergangenheit, aber eben auch eine potenzielle Zukunft irgendwie uns erdenken. Und da würde ich dir total zustimmen. Eine Veränderung der Produktionsmittel, insgesamt einfach eine Durchdemokratisierung, nicht nur der Politik, sondern eben auch der Wirtschaft, ist ja so ein ganz grundsätzliches. So eine ganz grundsätzliche Idee des Sozialismus. Was aber dazu kommt und wo meine Utopie dann manchmal ins Wanken gerät, ist so ein bisschen die Frage von, wenn sollten wir das schaffen? Jetzt mal gesagt, in Deutschland, wir haben Sozialismus. Was dann? Ist das haltbar? Wie kommt man da überhaupt hin? Nochmal eine komplett andere Frage. Revolution, Transformation, Reformation. Also es sind ja schon viele Stellschrauben, an denen man irgendwie drehen muss und die man mitdenken muss, ne?
Ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, wenn, also angenommen, wir hätten Sozialismus in Deutschland, dann wäre mein Standpunkt dazu ja in jedem Fall, dass der auch wieder weg muss, beziehungsweise dass dadurch oder dass das ja nur die Grundvoraussetzung sein kann, um dann den das Konstrukt von Staaten auf globaler Ebene dann abzubauen, dass wir da einen Ausgangspunkt im Sozialismus finden. Geht jetzt, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie tief in der Materie die Menschen sind, die uns hier zuhören und zuschauen. Deswegen an dieser Stelle, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht, wie seid ihr in linker, um es ganz weit zu nehmen, in linker Literatur, wie seid ihr da bewandert? Wie seid ihr sozialistisch gebildet tatsächlich? Wollt ihr dazu mehr Theorie, die wir hier besprechen, gerne mal haben im Podcast? Oder sagt ihr, ich kenne mich so sehr aus? Oder seid ihr AnarchistInnen und sagt, ich möchte keine Theorie, weil ich kann eh nicht lesen. Wie seid ihr da aufgestellt? Womit wir beim Thema sind, du hast es ja gerade schon angesprochen, du siehst oder du bist Sozialistin oder siehst dich als Sozialistin. Ich würde für mich tatsächlich sagen, ich bin Anarchist. Ich kann zwar lesen, aber soweit es geht, ist das etwas, was mir einfach näher ist, die anarchistische Perspektive, um es so zu nennen, wobei wir da ja festhalten müssen am Ende des Tages, was wir wollen, ist das Ziel, das wir wollen, ist ja tatsächlich eins zu eins dasselbe. Wir wollen in eine kommunistisch organisierte Gesellschaft. Worin wir uns da in der reinen Lehre, um es so zu nennen, unterscheiden, ist halt der Weg dahin. Und da würde ich persönlich für mich jetzt sagen, ich bin am Ende des Tages Vielleicht ist das dann auch etwas, was den Anarchismus im Kern ausmacht, ein Pragmatiker und sagt, ich nehme gerne den Weg, der funktioniert am Ende des Tages. Wenn das jetzt der Sozialismus sein sollte, geschenkt, nehme ich unbedingt gerne mit. Es muss nicht zwangsläufig die Organisation der ArbeiterInnen auf den Straßen sein, die dorthin führt. Es deutet natürlich immer wieder vieles darauf hin, dass das ein Weg ist, der eher zum Ziel führt. Andererseits sehen wir in der Geschichte auch Wege, wo es über ganz andere Wege funktioniert, wo selbst ein demokratischer Sozialismus, um es so zu nennen, der eben über Wahlen in die Schlüsselpositionen eines Staates gelangt, dann einen Sozialismus zumindest in der Theorie etablieren könnte, wenn die USA nicht wieder in Chile intervenieren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, es gäbe dann auch noch, oder der Vorwurf der Utopie als ein realitätsfremdes Szenario ist am Ende des Tages ja in allen politischen Strömungen so ein bisschen vorhanden. Und auch da ist der Anarchismus an sich jetzt nicht auszunehmen, obwohl es ja eher eine der Lehren ist, die ganz besonders auf Utopien achtet. Aber auch einer der großen Vordenker hier, nämlich Peter Kropotkin, hat den Vorwurf der Utopie immer wieder eröffnet, allerdings in anderer Weise, indem er Marx den Vorwurf gemacht hat, es sei utopisch, davon auszugehen, dass ein Staat, auch ein kommunistischer Staat, am Ende dazu bereit wäre, seine Macht wieder abzugeben und sich quasi aufzulösen. Und worauf ich hinaus will, ist damit, die Utopie an sich ist ein Begriff, der ja immer wieder unter Beschuss steht. Und ich fände es cool, wenn wir davon wegkommen und genau das erreichen am Ende des Tages, was du am Anfang so ein bisschen angesprochen hast, dass wir damit arbeiten.
Ja, ich glaube, es wird zwar uns Linken, also entweder wir Linken werfen es uns gegenseitig vor oder es wird uns vorgeworfen, das ist ja immer, wie du schon sagtest, im gleichen Satz wie, das klappt ja eh nicht oder es hat noch nie funktioniert, ne? Wo man natürlich auch auf analytischer Ebene sagen muss, es gibt endlose Gründe, warum es bisher nicht funktioniert hat. Und zumindest im letzten Jahrhundert taucht die USA als ein Mitgrund, warum es nicht funktioniert hat, auf jeden Fall immer auf. Aber auch das muss man natürlich in seiner Analyse mitdenken und sich fragen, gut, je nachdem, wo wir hinkommen, ich denke, sehr stark kapitalistische Länder, ob es jetzt die USA ist oder ob es vielleicht irgendwann ein anderes Land ist oder ist auch irrelevant, das wird sowohl den Sozialismus als Theorieform als auch den Kommunismus als Endpunkt, als auch den Anarchismus als Ende, als zu Ende gedacht, immer ablehnen. Weil alles drei sind natürlich Theorien oder meinetwegen auch Handbücher, die den Kapitalismus kritisieren und den Kapitalismus ablehnen. Wobei man auch da sagen muss, und die Frage ist mir gerade so ein bisschen gekommen, als du darüber gesprochen hast, mit dem den Staat wieder abzugeben, ist für mich auch immer eine Frage, so womit, an welchem Punkt würde ich mich vielleicht auch schon zufrieden geben? Gibt es ein Zufrieden oder könnte es immer besser sein? Ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo alles so ideal läuft, dass man vollends zufrieden ist. So funktioniert die Welt nicht. Dafür müssten wir Computer sein, dass alles ohne Fehler läuft. Und wo würde ich sagen, okay, damit gebe ich mich jetzt erstmal zufrieden oder das ist ein Punkt, wo ich schon glücklich wäre. Und ich glaube, das bewertet irgendwie auch jeder für sich, was die Sache ja auch noch mal komplizierter macht. Und auch im Vergleich zu vielleicht anderen Ideologien uns natürlich innerhalb der Bewegung auch noch mal mehr unterscheidet oder zumindest gefühlt mehr unterscheidet. Weil wenn ich mir jetzt Ich habe gestern sehr lange zu Nazis recherchiert, also Nazis auf TikTok und Nazis auf Instagram recherchiert. Und das klingt alles sehr gleich, was sie fordern und was sie sagen. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch innerhalb rechtsradikaler Strukturen noch Unterschiede gibt, wo die Stopp machen, ne, klar. Aber manchmal habe ich das Gefühl, für uns ist es sowieso alles noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir so viele Theorien haben. Und für die anderen ist es einfacher, aber vielleicht ist es auch nur ein Gefühl.
Ich glaube, das ist, also ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass einerseits das ja natürlich im, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein formuliert, wieder linken Spektrum mit wahrscheinlich allen, die sich da selbst dazu zählen, um es mal heute sehr inklusiv zu gestalten, ist es, glaube ich, schon so, dass da einfach vieles an, ja, Inhalt am Ende des Tages ist, was diskutiert werden will. Und das halte ich persönlich ja auch immer für die große Stärke von uns Linken, dass wir einfach unsere Inhalte gegeneinander ausdiskutieren. Und es kommt dann leider oft genug vor, dass dann Menschen da persönliche Dinge draus machen und das ja, es dann auch innerhalb linker Bewegungen um irgendwelche Machtfragen oder whatever geht, kommt leider vor, ist in dem System, in dem wir uns bewegen, leider so angelegt. Und deswegen können wir uns wahrscheinlich alle davon auch nicht frei machen, zumindest nicht zu 100%, auch wenn es uns ganz explizit um Inhalte geht, was ich jetzt einfach mal solidarisch allen Linken im weitesten Sinne unterstellen möchte. Boah, ich bin heute voll auf Frieden aus.
Ah, ganz
Und
komisch, du hast noch nicht einmal die Grünen beleidigt.
stimmt, obwohl sie es verdient hätten. Anderes Thema. Nee, alle, die sich darin bewegen, glaube ich, unterstelle ich einfach, dass sie am Ende des Tages auf Inhalte aus sind und auf eine inhaltliche Diskussion aus sind. Und gerade wenn das gegeben ist, halte ich Streit einfach für unglaublich wichtig, weil das bedeutet, dass wir Progression haben und dass wir uns weiterentwickeln können. Nur bei den Rechten auf der anderen Seite, und das ist gerade, glaube ich, mit diesem AfD-Umfeld, wenn wir uns das ansehen, ist es sehr stark, geht sehr stark in diese Richtung, dass da die Diskussionen und Streits, die geführt werden, sich in erster Linie um Macht drehen. Also das nehme ich schon so wahr. Und dass da auch innerhalb der ja sehr radikal aufgestellten und sehr tonangebenden durchaus ja eigentlich auch offene Konflikte ausgetragen werden. Ich schaue jetzt speziell so in diese Richtung von einem Höcke und Kubitschek, die ja wirklich tonangebend sind, die aber ganz offen einen Kampf eigentlich gegeneinander auch führen. Und das ist aber etwas, was nicht im Kern thematisiert wird, weil eben die verbindende Ideologie, die dahinter steht, eigentlich die ist, dass sie Macht wollen. Wer dann innerhalb ihrer eigenen Riegen und Kader die Macht über die anderen haben, ist dann eine eigene Diskussion. Aber erstmal geht es darum, dass diese Riegen und Kader die Macht an sich reißen und sie besitzen. Da wäre jetzt für mich der Punkt tatsächlich, um auf die Frage zurückzukommen. Ich persönlich würde sagen, so ein Stück weit zufrieden geben würde ich mich zumindest dann schon mal, wenn wir dahin kommen, dass wir das Konzept der Macht so weit abgeschafft haben, wie es nur geht. Also, dass wir wirklich da ansetzen, dass wenn Menschen in der Lage sind, Kontrolle über andere Menschen auszuüben, dann haben wir schon ein Problem. Und natürlich stößt auch das an Grenzen, aber Ich glaube nicht, dass wir uns im Moment in der Situation befinden, dass wir uns dann über diese Grenzen, an die wir stoßen könnten, unterhalten sollten, weil da ist noch ein sehr, sehr langer Weg hin und ich würde sagen, beschäftigen wir uns damit, wenn es soweit ist.
Das fällt mir auch immer wieder auf und da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir oft, über das Wie brauchen wir uns vielleicht gerade noch gar keine so großen Gedanken zu machen. Also wie kommen wir zu unserer Utopie des, ich sage jetzt einfach mal Sozialismus oder zu unserer linken Utopie, was auch immer es sein soll. Weil momentan steht uns ja erstmal noch die ganz große Aufgabe bevor. Überhaupt die Massen dahin zu bewegen, dass sie erstmal erkennen, dass sie als Klasse eher auftreten, als dass sie als Individuen oder als Nation geeint sind. Also für mich ist das Grundlegendste, was wir jetzt erstmal schaffen müssen, ein Klassenbewusstsein. Und was wir darüber hinaus machen, also ob wir sagen, darauf aufbauend kommt dann die Revolution oder darauf aufbauend müssen wir dann im Parlament oder auf der Straße transformieren, reformieren. All das sind meiner Meinung nach auf der einen Seite Fragen, die jetzt noch gar nicht so direkt anstehen, weil wir momentan erstmal damit arbeiten müssen, dass fast die Hälfte der wählenden ArbeiterInnen in diesem Land die AfD wählen. Zumindest bei der letzten Bundestagswahl war das so. Auf der anderen Seite empfinde ich es schon als wichtig zu sagen, okay, wie wollen wir es machen, um die Strategie jetzt natürlich schon ausreifen zu können? Und da komme ich selber oft in Konflikte und komme auch fairerweise oft in Konflikte mit anderen Linken, wo ich oft das Gefühl habe, Leute, wir sind ein bisschen zu sehr im Klein-Klein. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, weil auch ich nicht von meiner Meinung oft abrücken möchte, weil ich die natürlich aus verschiedenen Gründen oft für die richtige halte. Und ich glaube, da sind wir momentan vielleicht auch als Linke ein bisschen an einem Ort, wo wir ein bisschen, ich will nicht sagen, entspannter werden müssen, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Art, wie wir diskutieren, ist sehr hart geworden, weil die Umstände sehr hart sind momentan. Ich glaube aber, das bringt uns gerade einfach nicht so nach vorne, weil wenn ich so ein Video mache, in meine Kommentare gucke und mehr von Linken beleidigt werde als von Rechten, stelle ich mir schon manchmal die Frage, okay Leute, wem bringt das jetzt gerade was? Wobei man natürlich auch sagen muss, die Linken sind nicht schuld, dass es rechts gibt oder solche Dinge. Es ist einfach ein sehr schwieriges Feld, auf dem wir uns bewegen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir spielen Schach. Und die Rechten haben einfach dicke Stiefel und trampeln auf dem Spielbrett rum. Also die Art ist irgendwie so unterschiedlich, dass ich mich innerhalb sowohl linker als auch gesamtgesellschaftlicher Szenen oft auch ein bisschen verloren fühle.
Ich checke, was du meinst. Ja. Ich glaube, es ist, ja, ich nehme das auch wahr, dass die, ja, dass die Reizbarkeit vieler Menschen, habe ich den Eindruck, sehr zugenommen hat, gerade in den letzten Monaten, und dass deshalb ein geordneter und gesitteter Diskurs, um es so zu nennen, oft sehr viel schwerer ist als eben noch vor einem Jahr tatsächlich. Und ich glaube, dass da viel, ja, Frust eben vor allem mitspielt. Da, ja, gibt es die verschiedensten Gründe dafür, glaube ich. Also ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht einzeln aufzumachen, aber ich glaube, so ein paar ganz große Gründe dafür ist natürlich einmal die, ja, die Zerrissenheit vieler Menschen auch, also auch vieler Menschen in sich selbst und dann auch innerhalb der linken Szene die Zerrissenheit über den Völkermord in Palästina und das, ja, da gibt es einfach eine große Konfliktlinie, glaube ich, die für viele Menschen dazu geführt hat, einfach, dass auch in anderen Kontexten eine Zurückhaltung, die, glaube ich, oft hilfreich wäre, einfach nicht mehr anwendbar ist in vielen Fällen. Und das ist schwierig. Ich glaube, auf der anderen Seite sehen wir auch eine extrem große Frustration im sehr liberalen, linksliberalen Lager, wenn man es so nennen will, vielleicht über die, ja, die massive und niederschmetternde Niederlage von Robert Habeck, die, glaube ich, auch von vielen da einfach als etwas wahrgenommen wird, was ja vermeidbar gewesen wäre, wenn die Linken nicht gegen die Linken geschossen hätte. Wo wir jetzt wissen, dass das Blödsinn ist, weil es auch hier wieder viel mit inhaltlichen Punkten zu tun hat. Was aber, glaube ich, für viele Menschen, die eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft hatten, einen Frust ausgelöst hat, der bis heute nicht geheilt ist, um es so zu nennen, weil ja, es da jetzt einfach viele Menschen gibt, die sich hinstellen und sagen, wir hätten Habeck haben können und die das wirklich insofern ernst meinen, weil sie damit eine für sich reale Hoffnung irgendwie verbunden haben, die ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen kann, die ich aber auch überhaupt nicht nachvollziehen muss, sondern die für sie real war, die das jetzt immer wieder sagen. Und natürlich verstehe ich das irgendwie auf einer menschlichen Ebene, auch wenn ich es inhaltlich nicht verstehen kann. Was ich aber genauso gut verstehen kann, ist dann der Hohn, der ihnen dafür entgegengebracht wird, weil es halt, ohne das jetzt böse zu meinen, auch eine alberne Aussage ist. Und dafür schlägt ihnen halt dann Spott entgegen und das schaukelt das dann wieder so ein bisschen hoch. Und jedes Mal so ein bisschen hoch. Und das ist dann einfach etwas, was da auch nochmal, glaube ich, wirklich so einen großen Punkt darin ausmacht. Und dann gibt es noch verschiedene kleinere Nebendinger. Dann gibt es die ja, einzelne Abstimmungsverhalten in den verschiedensten in den verschiedensten Abstimmungen, die sämtliche Parteien links der Mitte betreffen. Ob es jetzt die Linke ist, ob es die Grünen sind, ob es die SPD sind, da gibt es die verschiedensten Punkte, wo sich Menschen einfach in die Haare kriegen. Auch zu Recht in die Haare kriegen, will ich meinen. Und das, ja, ist schwierig. Wo wollen wir hin? Der Punkt mit der Utopie ist dann am Ende, glaube ich, dass wir, ja, in so klein, glaube ich, kommen wir nicht weiter, wenn wir Utopien ausformuliert haben und dann etwas haben, wo wir hinwollen. Ja, ich stimme dir auch zu, wenn wir erstmal es schaffen, Klassenbewusstsein zu schaffen und zu etablieren, dann glaube ich auch, ist es gar nicht so zwingend nötig, den großen Plan zu haben, auf welcher Ebene das jetzt umgesetzt wird, weil ich dann sehr sicher bin, wenn Menschen ein Klassenbewusstsein haben, und die Breite der arbeitenden Bevölkerung bzw. der Arbeiterinnenklasse, die in sehr absehbarer Zukunft nicht mehr in erster Linie aus arbeitenden Menschen bestehen wird, sondern aus Menschen, die sich im Ruhestand befinden. Aber wenn wir dieses Klassenbewusstsein in der Breite herstellen, dann glaube ich, wird das auf allen genannten Ebenen so ein Stück weit parallel und ineinandergreifend ablaufen. Und deswegen glaube ich, ist es da auch sehr sinnvoll, eben über Utopien zu sprechen, klarzumachen, was bedeutet der Begriff. Ich glaube, das haben wir so ein Stück weit umreißen können, worum es da geht. Und dann einfach diesen Begriff auch mit Inhalt zu füllen. Also die, ja, den Nichtort, der jeder Ort sein kann und gleichzeitig die, ja, das Idealbild des Landes, in dem Haferdrink und Guavendicksaft fließt, mit Inhalt zu füllen.
Ich muss dazu sagen, ich liebe Hafermilch sehr. Ich hoffe, in unserem Sozialismus gibt es ganz viel Hafermilch. Aber unabhängig
Ganz
davon.
kurz nur Agavendicksaft, Entschuldigung. Jedes Mal.
Aber Guave auch eine leckere Frucht, glaube ich. Bestimmt. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich glaube.
Stimmt, okay.
Ich glaube. So ein bisschen die Frage, Nach der Utopie könnte uns auch an gerade dieser Stelle, wo wir sind, ein bisschen mehr einen, wenn wir es schaffen würden, in einem größeren Diskurs zu geraten darüber, was wir uns denn genau wünschen. Weil ich glaube, dass auch Menschen, die jetzt nicht links politisiert sind, also die Mitte der Gesellschaft, wie man sie so schön nennt, auch wenn es darüber auch zu diskutieren gilt, ob es die überhaupt gibt. Weil wenn man jetzt mal den Otto normalen Menschen in Deutschland nimmt, der vielleicht immer die SPD gewählt hat und irgendwie nicht sehr rechts und nicht sehr links ist. Ich glaube, wenn man mit dem, ohne den Begriff Sozialismus zu erwähnen, mal darüber spricht, was denn schön wäre, was er sich denn am Ende des Tages wünschen würde, würden wir gar nicht auf so andere Ideen kommen als die, die wir als SozialistInnen für uns mehr ausformuliert und mehr mit Theorie unterfüttert haben. Also ich denke, die allermeisten Menschen würden zustimmen, wenn man sagt, es wäre schön, wenn es keine Obdachlosigkeit mehr gäbe, wenn Menschen nicht mehr verhungern müssten, wenn jeder genug zum Leben hätte und wenn jeder ein schönes Haus und genug Lohn und ne, all diese Dinge und Mitbestimmung hätte. Ich glaube nicht, dass die allermeisten Menschen da etwas dagegen hätten. Jetzt ist natürlich der Begriff historisch geprägt, was ich auch immer eine ganz lustige Konversation finde, wenn Leute sagen, ja, durch den Sozialismus sind ja so etlich viele Menschen gestorben. Die führen ja sehr gerne Stalin, Mao, diese Figuren der Historie an. Wo ich ganz gerne antworte, okay, wie viele Menschen sterben denn jährlich durch den Kapitalismus? Also das sind ja Zahlen, die sehr viel höher sind, als Mao und Stalin es irgendwie geschafft, in ganz dicken Anführungszeichen haben, Menschen zu töten. Aber das ist ja eben das Problem des Systems, in dem wir leben, was uns ja von Kindesbeinen an beigebracht wird, wo dann ja auf der Ebene auch dieser wirklich allumgreifende Individualismus noch mit reinkommt, wo jeder irgendwie seines eigenen Glückes Schmied ist und wir beziehen ja auch alles auf uns. Also auch das, finde ich, merkt man in Diskursen sehr stark, wenn ich sage, weiß ich nicht, letztens habe ich ein Video gemacht und meinte, Leute, ihr müsst euch organisieren, es ist so wichtig, euch zu organisieren. Und dann kam diverse Kommentare in die Richtung, wenn man das Privileg hat, oder ich kann das nicht, weil. Und ja, es gibt sicherlich für viele Menschen viele Gründe, warum sie sich nicht auf die Art organisieren können, die vielleicht gut wäre. Insbesondere wenn man sich verschiedene Behinderungen anschaut. Nicht jeder Mensch kann auf die Straße gehen, etc. Aber, und da habe ich letztes Mal, glaube ich, schon Marx zitiert, aber ich zitiere immer wieder gerne Marx. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Natürlich macht nur jeder das, was er kann, weil er kann ja nicht mehr tun als das, was er kann. Und wir müssen, glaube ich, aufhören, beziehungsweise wir müssen anfangen, wieder ein bisschen mehr selbstkritisch solche Dinge auseinander zu friemeln und dann auch zu sagen, okay, vielleicht bin ich jetzt gerade auch einfach mal nicht gemeint. Jetzt bin ich ganz schön weit von meinem eigentlichen Punkt abgeschwiffen, aber das ist was, was ich sagen wollte, weil mich das in den letzten Wochen irgendwie mehr nervt als vorher. Ich glaube, wir müssen wieder mehr auf gemeinsame Nenner kommen, einerseits, aber auf der anderen Seite auch noch mehr unser kritisches Denken vielleicht ein bisschen rauskitzeln, weil wir können auch nicht von unseren Genossinnen und Genossen erwarten, dass sie ganz Deutschland irgendwie unterrichten. Also man kann nicht jedem alles mit dem Löffel füttern. Wir müssen eben auch einen Weg finden, wie wir diesen Konsens erreichen. Und auch da ist halt dann wieder die Frage, wie? Und auch da hat jeder wieder eine andere Antwort drauf.
Ja, da wäre ich, das ist die schönste Überleitung bislang heute, glaube ich. Damit wären wir, wäre ich wieder so ein bisschen tatsächlich in der anarchistischen Praxis, wo es einfach immer so, ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen als einen Grundsatz bezeichnen, dass einfach gesagt wird, each one teach one. Also, dass wirklich einfach immer der Versuch unternommen wird, wenn du im Gespräch mit Menschen bist, dass du einfach ja am Ende immer irgendwie versuchst, ohne krass offensiv in die Agitation zu gehen, aber dass einfach immer versucht wird, die Möglichkeit einfließen zu lassen, dass es besser sein könnte. Und dass einfach ein Bewusstsein dafür entsteht, und zwar ohne, dass es so, das ist zumindest der Anspruch, den ich in alltäglichen Gesprächen so für mich habe, ohne dass da eine große ideologische Basis gelegt wird, sondern einfach, dass die Möglichkeit besteht, dass ein besseres Leben für alle möglich ist, wenn sich ein paar Sachen ändern. Und das kann dann auch sowas sein wie, hey, übrigens, es wäre doch schön, wenn XY, also wenn, keine Ahnung, es wäre doch schön, wenn es mehr Rampen statt Treppen gäbe. Einfach so. Und das ist dann etwas, worauf sich alle einigen können am Ende des Tages. Wahrscheinlich gibt es dann auch wieder Menschen, die sich nicht darauf einigen können, aber im Grundgefühl bin ich schon der festen Überzeugung, dass die allermeisten, dass der Mensch an sich darauf ausgelegt ist, dass er für alle wirklich das Beste will. Und zwar wirklich für alle Menschen. Und ist auch relativ logisch herzuleiten, dass das so ist, weil der Mensch einfach heute als Lebewesen evolutionär da steht, wo er steht, weil er in der Gruppe darauf geachtet hat, dass die Gruppe vorankommt und dass es allen innerhalb der Gruppe gut geht. Das ist einer der Gründe, weshalb wir als Menschen unzählige, sehr umfangreiche Sprachen haben. Das ist der Grund, weshalb der Mensch, Fun Fact an dieser Stelle, der Mensch ist das einzige Lebewesen auf dem Planeten, das bei Scham errötet. Möglicherweise ist das der Punkt, der uns als Menschen auszeichnet, weil so die Theorie, der Mensch dadurch einen Notbremsenmechanismus eingebaut hat, der verhindert, dass er der Gruppe schadet. Also der Mensch errötet, wenn er seine Mitmenschen anlügt und ist deshalb nicht in der Lage, seine Mitmenschen anzulügen. So. Also natürlich geht es trotzdem, wenn du da bewusst dagegen arbeitest und wenn du dir das abtrainierst und so weiter. Aber im Grundsatz ist das die Theorie, und das steht ja auch wieder oder spricht ja auch wieder sehr dafür, dass der Mensch an sich das Beste für alle will. An der Stelle vielleicht, wenn es interessiert, eine Leserempfehlung eines meiner absoluten Lieblingsbücher, im Grunde gut von Rutger Bregmann, ein unfassbar gutes Buch. Kennst du das?
Nee.
Zufällige? Okay, dann auch an dich die Empfehlung. Da wird das sehr, so abgerissen, was der Mensch, ich weiß gar nicht, ob das Erröten damit dazukommt, aber es gibt noch viele andere Beispiele, die eben darauf hindeuten, dass der Mensch ein Lebewesen ist, das in erster Linie sozial geprägt ist. Und das ist jetzt nicht die große Neuigkeit, aber es ist etwas, das glaube ich, auch wieder aufgrund der Strukturen, in denen wir uns bewegen und der Welt, die um uns herum geschaffen wurde, denn geschaffen hat sie von uns niemand, muss auch dazu gesagt werden, die Strukturen stammen einfach aus, wurden schon vor unserer Geburt etabliert, aber diese Strukturen zwingen eben am Ende des Tages doch Menschen dazu, sich anders zu verhalten, als wir eigentlich geschaffen sind. Und danach zu streben, Macht über andere Menschen und Einfluss auf andere Menschen jederzeit zu haben und nach Möglichkeit immer zu vergrößern, um die Macht, die andere über uns haben, kompensieren zu können. Und das ist in meiner Wahrnehmung in jedem Fall destruktiv. Und wenn wir uns da einfach immer wieder und sei es auch ganz beiläufig immer und immer wieder nebenbei darauf aufmerksam machen, dass das so ist, glaube ich, ist schon viel zu erreichen. Und wenn dann Menschen nachfragen, dann finde ich schon, sollten wir als Linke immer dazu bereit sein, Menschen die Aufklärung, um die sie uns bitten, zukommen zu lassen, wenn sie denn ehrlich interessiert sind. Weil wir dann, glaube ich, einfach, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unserer Arbeit sehr viel einen Wert drauf legen, weil wir dadurch auch einfach als MultiplikatorInnen fungieren, die andere Menschen ermächtigen, wiederum andere aufzuklären.
Definitiv. Ich glaube, wenn wir irgendetwas anderes behaupten würden, wäre es ein Grund zu erröten. Nee, ich glaube, du hast zwei ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Einerseits natürlich immer diese Aussage oder dieser Vorwurf, der Mensch sei ein Egoist oder der Mensch sei inhärent egoistisch und daher könne es gar keine bessere Welt geben, was sowohl wissenschaftlich auf verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen einfach relativ leicht widerlegbar ist, egal ob man sich jetzt geschichtlich anschaut, wie der Mensch eben zu dem geworden ist, wie du schon sagtest, auch aus psychologischer Sicht. Es gibt wirklich nichts, was so uns grundlegend beigebracht wird, wie sozial zu agieren. Wir lernen durch alles, was sozial ist, und wir lernen vor allem angemessenes Verhalten durch die Reaktionen anderer. Es gibt natürlich verschiedene Arten zu lernen, da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber grundsätzlich könnten wir gar nicht Mensch sein, wären wir nicht sozial, zumal auch präkapitalistische Gesellschaften lange, lange, lange vor unserer Zeit nicht ihre Entwicklung durchlaufen haben, weil sie besonders egoistisch waren. Also der Ackerbau wurde nicht erfunden, weil jeder nur an sich selbst gedacht hat. Also das sind ja Dinge, die irgendwie auch nicht zu vernachlässigen sind und die ja diesem Gedanken von wir sind halt Egoisten total diametral widersprechen. Auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, weil du das mit der Gemeinschaft auch nochmal angesprochen hast, dass wir uns auch durch das Internet in einer ganz komischen Lage befinden, wo wir zwar theoretisch sehr viel mehr Gemeinschaft erfahren könnten, als wir es prä-Internet hätten haben können, einfach dadurch, dass wir viel mehr Menschen erreichen können, auf der anderen Seite aber immer einsamer werden. Also auch dazu gibt es ja Studien, dass wir einfach alle viel mehr alleine sind und uns auch immer einsamer fühlen. Was meiner Meinung nach auch ein Punkt ist, wo man ganz, ganz zentral ansetzen muss und eben diese Gemeinschaft auch im echten Leben wieder wesentlich mehr fördern muss, sich gegenseitig zu helfen, sich überhaupt zu sehen, seine Freunde zu treffen, was ja oft nicht funktioniert, weil wir alle so viel arbeiten beispielsweise und alle so ausgebrannt sind. Aber ohne diese Gemeinschaft und ohne diese gegenseitige Unterstützung, sei es als NachbarInnen, sei es als FreundInnen oder als GenossInnen auch, werden wir nicht sehr weit kommen und wird der Kapitalismus natürlich immer mehr um sich greifen. Denn das ist ja am Ende des Tages das, was der Kapitalismus möchte, uns immer mehr nur auf die Arbeit zu reduzieren und auf unsere Produktivität zu reduzieren und immer mehr unseres Menschseins eben wegzunehmen zugunsten des Profits. Und dementsprechend möchte ich an dieser Stelle plädieren dafür, dass wir uns mehr mit unseren Freunden treffen und irgendwie insgesamt versuchen, das auch hochzuhalten und die Wichtigkeit dieser Gemeinschaften, die wir jeder für uns natürlich individuell haben, wieder hochzuhalten. Weil ich auch gemerkt habe, so seit ich mich politisch auch innerhalb einer Organisation oder einer Partei organisiere, geht es mir auch mit all diesen politischen Fragen besser. Einerseits, weil ich Menschen habe, mit denen ich darüber sprechen kann. Andererseits, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss irgendwie alleine gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt ankommen, sondern wesentlich mehr Möglichkeiten und Werkzeuge habe, daran zu arbeiten. Da sind wir wieder beim Werkzeug. Ich glaube, in meiner Utopie gäbe es auch wieder wesentlich mehr große Häuser, in denen alle leben und mehr gesellschaftliche Unterstützung für all unsere Probleme, Und Macken. Man sagt ja auch so schön, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Auch das, finde ich, ist total zentral, auch um zu lernen, wie Solidarität und Kollektivismus im echten Leben funktionieren kann, muss man es zu einem gewissen Grad meiner Meinung nach auch erleben. Und das tut man nicht, wenn man immer nur alleine zu Hause sitzt.
Ist ein extrem guter Punkt, glaube ich. Und es ist, glaube ich, an der Stelle wichtig hervorzuheben, auch dass es ja systemisch schon gewollt ist und herbeigeführt wird, diese Vereinzelung zwischen uns allen. Und dass deswegen, wenn ihr das jetzt hört oder seht, wenn ihr euch da so ein Stück weit wiederfindet, dass ihr ja von so einer Vereinzelung betroffen seid, dass ihr euch zu wenig mit den Menschen trefft, die euch wichtig sind, oder ihr zu wenig Menschen am Ende des Tages vielleicht auch habt, einfach die euch wichtig sind. Das ist nichts, was einen Vorwurf euch gegenüber darstellt, sondern das ist etwas, das vom System ganz bewusst so gewollt wird. Wichtig an der Stelle ist, glaube ich, auch, in meiner Wahrnehmung zumindest, ist das auch nichts, was exklusiv auf den Kapitalismus so zutrifft, sondern ein Merkmal von Macht, ja, von Machtapparaten grundsätzlich ist, glaube ich. Also diese Vereinzelung sehen wir auch, wenn wir auf die Vergangenheit schauen, in feudalistischen Systemen. Da haben wir auch haben wir, gerade wenn wir auf den deutschsprachigen Raum schauen, sehen wir das sehr klar, dass auf allen Ebenen, je weiter man runtergeht, eine immer größere Zersplitterung in menschlicher Organisation hat, die sehr bewusst herbeigeführt wurde. Also bestes Beispiel ist dafür etwas, was sich ja bis heute zum Teil oder nicht nur zum Teil, sondern ganz arg durchzieht, dass es, wenn Menschen auf dem Land wohnen, werden sie das sehr gut kennen, dass es eine Kultur gibt, das Nachbardorf abgrundtief zu hassen. Und einfach nicht, weil man versteht sich möglicherweise auch mit den Menschen, die aus diesem Nachbardorf kommen, wahnsinnig gut und das sind tolle Leute, aber dieses Dorf als Konzept, das Nachbardorf, ich bin jetzt Gilchinger und deswegen lehne ich Alling um jeden Preis ab, das ist etwas, was sehr tief in uns verwurzelt ist, dieses Denken. Und möglicherweise verstehe ich mich dann eben, wie gesagt, auch mit den Menschen wahnsinnig gut. Aber dieses Konzept des Nachbardorfes, das ich ablehne, ist einfach in uns kulturell sehr tief verankert. Und das kommt eben auch aus so einer Kultur, die bewusst herbeiführt, dass je weiter wir in der Gliederung nach unten gehen, je weiter wir von der obersten Machtinstanz letztendlich zum einzelnen Menschen runtergehen, eine Vereinzelung und Untergliederung in Verwaltungseinheiten oder in verschiedene Zuständigkeiten und verschiedene Arme der Verwaltung und der, oder, nee, nicht Arme, Gliederungen der verschiedenen Macht- und Verwaltungseinheiten voneinander, die dann oft auch miteinander in Konkurrenz stehen, dass das stattfindet. Und das ist eben ganz bewusst, weil wenn diese Vereinzelung eben nicht stattfindet und wenn Menschen zueinander finden und wenn Menschen merken, dass sie gemeinsame Bedürfnisse und Interessen haben, die dem reinen Machtanspruch der jeweiligen Systeme, ob sie es jetzt über eine göttliche Gegebenheit, dass sie jetzt an der Macht sind oder dadurch, dass sie das Kapital halten, sind sie an der Macht oder dadurch, dass sie aufgrund ihrer Kraft und der Kraft, die sie mobilisieren können, andere unterwerfen können, deshalb sind sie an der Macht. Das alles bricht immer in sich zusammen, wenn die vielen zueinander finden und sich darauf einigen, dass das Quatsch ist. Und in dem Moment, in dem die vielen merken, das stimmt so gar nicht, dass die hier Anspruch auf diese Macht haben, haben diejenigen, die die Macht halten, ein Problem. Und deshalb findet so eine Vereinzelung ganz gezielt statt.
Ja, und das ist ja auch leider muss man ja sagen, etwas, was Rechte sehr gut hinbekommen, so eine Gemeinschaft zu schaffen, aber auch aufgrund von Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit ist dann die Nation oder die Hautfarbe oft. Also auch das wird ja internationaler, dass ja viel mehr von der weißen Rasse gesprochen wird. Eben um sich auch von rechts aus international zu vernetzen, und darauf aufbauend, ist ja so eine Gemeinschaft natürlich auch einfach, weil auch das ja etwas ist, für das man nichts machen muss. Also das ist ja eine Sache, auch ich könnte jetzt sagen, ja, okay, ich bin eine weiße Frau, die wollen mich schützen, was ja auch Quatsch ist, aber mal abgesehen davon, dass das Quatsch ist. Es ist ja etwas, mit dem ich mich dann identifizieren kann und worüber Gemeinschaft geschaffen wird. Und ich glaube, das ist auch ein, naja, was heißt ein Defizit, was wir Linken haben. Unsere Gemeinsamkeit ist nicht so leicht beobachtbar wie Hautfarbe. Unsere Gemeinsamkeit muss man erstmal überlegen und verstehen, indem man das System, in dem wir leben, verstehen. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Punkt von, wir müssen Klassenbewusstsein schaffen, zurück. Denn das schafft eben auch diese Gemeinschaft, die wir brauchen, um, wie du gerade sagtest, uns zu organisieren gegen die Mächtigen, die uns ja unterdrücken am Ende des Tages. Und dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gegen Ende eines Podcasts gesagt habe. Ich glaube, fast nach jedem oder gegen Ende jedes Podcasts, Organisation innerhalb irgendwelcher Strukturen. Und da möchte ich auch mich gar nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ihr müsst jetzt in eine Partei eintreten. Das ist Quatsch. Das ist nicht für jeden etwas, denke ich. Aber sich auch politisch zu organisieren, ist momentan, glaube ich, das Niedrigschwelligste, was wir machen können überhaupt. Abgesehen davon, dass wir, wie du vorhin schon sagtest, mit unseren Freundinnen über Politik reden sollten.
Möchte gerne noch eine Sache gerade loswerden, weil ich finde den Gedanken sehr interessant, den du aufgemacht hast, dass Rechte besser darin sind, Gemeinsamkeiten irgendwie hervorzuheben, weil ich muss gestehen an der Stelle, ich habe mir diesen Gedanken so noch nie gemacht und ich muss, oder ich habe mir den Gedanken schon gemacht, aber er ging von mir initiativ immer in eine sehr andere Richtung. Und ich muss mir das, einerseits werde ich das sehr genau darüber nachdenken, was du jetzt gesagt hast. Andererseits, vielleicht würde ich gerne mein Gedanken, wohin der immer ging, in den Raum werfen, weil für mich war irgendwie bislang immer klar, es geht, also ja, Rechte sind in der Lage, Gemeinschaften zu schaffen. Allerdings in meiner Wahrnehmung eben nicht über Gemeinsamkeiten, die betont werden, sondern im Gegenteil immer über Unterschiede, die hervorgehoben werden. Und dass eben diese Gemeinschaft, die sie dann erzeugen, im Grunde immer nur eine Illusion ist, weil sie eben nur auf Unterschiede hinweist. Und im Grunde immer alle Gruppen, die extrem heterogen sind, versucht mitzunehmen, die eben eine bestimmte Unterschiedlichkeit nicht aufweisen und dadurch dann eine Art Reduktion erschaffen, weil natürlich werden diese Unterschiedlichkeiten, um die es dann geht, werden dann immer mehr und es gibt dann immer mehr Menschen, die ausgeschlossen werden. Ich muss darüber nachdenken. Möglicherweise stimmt auch einfach beides und ich krieg's gerade nur noch nicht hundertprozentig zusammen.
Ja, ich glaube, es bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig. Je mehr du Unterschiede zu anderen Leuten findest, desto mehr musst du dich ja auf wenige gleiche Dinge irgendwie verständigen. Und das Gute oder Schlechte, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, ist ja, weiß sein oder deutsch sein bedeutet ja total viel und gleichzeitig überhaupt nichts. Also nur weil ich und eine andere Person die gleiche Hautfarbe haben, können wir ja trotzdem überall sonst völligst unterschiedlich sein. Und gerade wenn man sich eben solche wirklich rechtsradikalen, beziehungsweise rechtsextremistischen Strukturen anguckt, würde ich auch sagen, unterscheide ich mich extrem stark von einem Neonazi, der ja die gleiche Hautfarbe mit mir teilt. Aber das ist ja in dem Punkt dann wiederum gar nicht so relevant, denn das einzig Wichtige ist die Hautfarbe, aber wie du schon sagst, das einzig Wichtige ist dann natürlich auch, dass es eben keine andere Hautfarbe ist. Also ich glaube, das kann man von beiden Seiten beobachten, betrachten. Und was ich auch sehr interessant finde, ich habe mich vor ein paar Wochen ein bisschen auf den Telegram-Channel des Dritten Weges rumgetrieben. Frag nicht, wie ich da reingeraten bin. Ich bin da reingeraten. Und die hatten einen Share-Pick. Das können wir vielleicht entweder auf YouTube versuchen einzublenden oder wir können es mal auf Instagram mit einem Hinweis posten. Das fand ich nämlich total interessant, denn zu 98% sah das aus wie ein Share-Pick der Linken. Bis auf das Wort national, denn es war ganz groß getitelt, der nationale Sozialismus ist möglich. Und auf einem kleinen Plakat auf diesem Bild stand, Löhne rauf, Mieten runter, was auch ein Wahlplakat der Linken in der Vergangenheit war. Und da gruseligerweise unterscheiden wir uns ja vor allem in dem Punkt von Nationen und Nationalismus und Rassismus im Gegensatz zu Internationalismus, den ja Linke eher vertreten, von diesen ultrarechten Gruppierungen. Denn auch die wollen ja Unterdrückung oder wahrgenommene Unterdrückung aushebeln und erkennen ja sogar auch, dass das kapitalistische System, so wie es momentan ist, nicht haltbar ist, wenn man ein gutes Leben führen möchte. Sie ziehen daraus aber sehr andere Schlüsse, als du und ich daraus ziehen. Und zwar, die weiße Rasse muss deswegen geschützt werden auf Kosten von jeglichen anderen Gruppierungen, die eben nicht weiß, deutsch, hetero sind. Und da zeigt es sich eben wieder, dass diese Reduktion auf Herkunft sehr, sehr gut funktioniert, denke ich, auch als Einstieg eben in solche Gedanken und in solche ja, ideologischen Muster. Etwas, was uns in dem Sinne fehlt, weil wir ja ganz viele verschiedene Menschen mit einbeziehen wollen und es ja auch wichtig ist, möglichst viele Menschen und möglichst viele verschiedene Menschen mit einzubeziehen. Ja, das fand ich sehr, sehr spannend.
Absolut. Ich glaube, das ist, damit kriegen wir auch einen ganz guten Schluss hin, weil ein Gedanke, den ich dazu noch habe, ist, dass ich tatsächlich nicht glaube, dass Rechte hier dieselben Ziele haben, eine Gerechtigkeit irgendwie herzustellen, sondern A, dass das nur ein Mittel zum Zweck ist, dass das ein Bedürfnis ist, das viele Menschen haben, das sie ausnutzen, um es dann für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und B, der wichtigere Punkt, glaube ich, ist an der Stelle auch noch, ich glaube, dass sie kein Problem mit der Ungerechtigkeit haben, die irgendwo besteht, sondern oder mit den Machtverhältnissen, die bestehen, glaube ich, haben sie für sich kein Problem. Das Problem für sie besteht, glaube ich, darin, dass sie innerhalb dieser Machtverhältnisse nicht an der Spitze stehen. Und das wollen sie ändern. Die Machtverhältnisse an sich, glaube ich, sollen durchaus so bestehen. Ich würde auch gerne noch eine kurze Ergänzung vornehmen zu deinem Aufruf, sich zu organisieren. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch nicht parteipolitisch organisieren, was aus den verschiedensten Gründen auch immer legitim ist, will ich euch an der Stelle nur gerne auch dazu raten, dass es auch immer, auch wenn ihr selbst nicht arbeiten solltet, die Möglichkeit gibt, euch gewerkschaftlich zu organisieren, was auch ein extrem wichtiges Mittel im Augenblick ist und mit dem ihr auch abseits von arbeitspolitischer Politik Einfluss nehmen könnt. Und auch das ist immer ein sehr hilfreicher und wichtiger Schritt. Ich habe gerade eine Idee noch gehabt vorhin. Nee, lass uns danach darüber sprechen, was wir nächste Woche vielleicht machen können.
Sehr gut, machen wir gleich. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, ich würde abschließend nochmal sagen, lasst euch nicht von solchen Stimmenfängern von rechts verarschen, die euch eben vieles versprechen, aber weniges am Ende des Tages geben, außer eine Idee von Zusammenhalt, die auf nichts Echtem basiert. Und passt gut auf euch auf in diesen Zeiten, denn es ist sehr glatt draußen, sowohl politisch als auch vom Wetter her.
Also lasst euch von denen nicht aufs Glatteis führen.
So. Und
Eine
liked
wunderschöne.
den Podcast.
Ja, liked den Podcast, kommentiert ihn, schreibt uns gerne auch Nachrichten, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr gerne mal besprochen hättet. Oder wenn ihr sagt, mich würde mal XY interessieren, schreibt uns gerne auf den verschiedenen Plattformen. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail an schweigekartell@gmail.com schicken und genau, lasst es uns gerne einfach wissen. Wir freuen uns sehr darüber und wenn ihr uns was schickt, dann schauen wir, wie wir das gut unterbringen können und wie wir gut darüber reden können.
Und wir freuen uns auch über jede andere Art von Nachricht und Like und Teilen und Story-Posts und Follows. Und es gilt auch noch immer, wenn ihr Leute kennt, die uns gerne Geld geben möchten, sagt Bescheid. Wir freuen uns.
Uns.
Adios!
Eine wunderschöne Woche, Freundschaft.